Du hörst den Königinnen-Talk mit Petra Fürst. Hier sprechen wir über alles, was uns Frauen bewegt. Ich bin Petra Fürst, Gründerin von Soulmate Coaching. Herzlich willkommen und willkommen zurück. Heute sprechen wir über ein Thema, das mir so viele Frauen schreiben. Jeden Tag, also wirklich jeden einzelnen Tag, manchmal 10 Nachrichten, manchmal 20. Und sie haben alle denselben Kern. Weißt du, was sie alle gemeinsam haben? Sie fragen sich, warum bemüht er sich nicht mehr? Warum schätzt er meine Zeit nicht? Warum fühle ich mich bei diesem Mann wie eine Option und nicht wie die Priorität? Warum muss immer ich diejenige sein, die investiert, die nachfragt, die wartet, die geduldig ist und so weiter? Kennst du das? Du gibst und gibst und gibst. Du bist verständnisvoll, geduldig, liebevoll. Du machst Kompromisse. Du stellst deine eigenen Bedürfnisse zurück. Du bist immer erreichbar, immer bereit, immer da. Du planst deine Abende um ihn herum. Du schaust aufs Handy, sobald es piepst. Du analysierst jede seiner Nachrichten. Und er meldet sich, wann es ihm passt, vielleicht nach ein paar Stunden, vielleicht nach ein paar Tagen. Manchmal antwortet er einfach gar nicht mehr. Vielleicht erzählt er dir von anderen Frauen, von der netten Kollegin, der lustigen Nachbarin. Vielleicht ist es so ein ewiges On und Off, weißt du, zusammen, getrennt, ein ständiges Hin und Her, das dich wahnsinnig macht. Und du fragst dich jedes Mal, bin ich ihm überhaupt wichtig? Liebt mich der? Was läuft hier eigentlich? Und ich will dir heute drei Geschichten erzählen, drei Frauen, drei verschiedene Situationen, aber alle mit demselben Kern. Und diese Geschichten werden dir zeigen, was wirklich passiert, wenn ein Mann dich nicht respektiert, was in seinem Kopf vorgeht und, das ist das Allerwichtigste, was du dagegen tun kannst, konkret, praktisch, sofort umsetzbar. Die erste Geschichte handelt von Katharina. Katharina ist 43 Jahre alt, Marketingleiterin in einem großen Konzern. Sie ist eine Frau, die ihr Leben im Griff hat, die beruflich alles erreicht hat. Die anderen sagt, wo es lang geht und jeden Tag führt sie Meetings, trifft Entscheidungen, präsentiert vor dem Vorstand. Wenn sie einen Raum betritt, schauen die Leute auf. Sie strahlt Kompetenz aus, Autorität, Selbstbewusstsein. Die Frau hat in 10 Jahren eine Karriere aufgebaut, von der andere nur träumen. Sie verdient mehr als die meisten Männer in ihrem Umfeld. Sie fährt ein superschönes Auto, sie hat eine wunderschöne Wohnung mit Dachterrasse. Von außen betrachtet hat sie alles, was man sich wünschen kann, aber privat sitzt sie abends am Sofa mit dem Handy in der Hand und wartet auf eine Nachricht von diesem Mann. Wir nennen ihn einfach jetzt Tobias. Sie hat ihn über eine Dating-App kennengelernt. Er ist Architekt, 46 Jahre alt, geschieden, hat ein Kind aus seiner Ehe. Er ist charmant, witzig, aufmerksam, zumindest war es am Anfang. Am Anfang war er wie aus dem Bilderbuch, genau der Mann, auf den sie immer schon gewartet hat. Und sie erinnert sich noch an ihr erstes Date. Es war ein Donnerstagabend im November, ein kleines italienisches Restaurant in der Altstadt, weißt du, so eines von diesen versteckten, hübschen, kleinen Lokalen, das wirklich nur die Leute kennen, die dort wohnen, die dort leben. Und er hat einen Tisch reserviert am Fenster mit Blick auf die beleuchtete Gasse und Kerzen auf dem Tisch, hat einen guten Wein ausgesucht. Und das war sogar ihr Lieblingswein, obwohl sie das nie erwähnt hatte. Also hat er wahrscheinlich ihr Instagram studiert und hat sich wirklich Mühe gegeben. Und er hat ihr in die Augen geschaut und gesagt, ich hatte schon lange nicht mehr so ein gutes Gespräch. Ich fühle mich unglaublich wohl mit dir. Es fühlt sich so an, als würden wir uns schon ewig kennen. Ach ja, und Katharina hat sich gedacht, vielleicht ist er es, vielleicht ist er der Richtige. Vielleicht ist das Warten, das jahrelange Warten jetzt endlich vorbei. Weißt du, was dann passiert ist? Genau. Ich meine, ich erzähle dir gleich mehr, aber zuerst müssen wir was Wichtiges verstehen. Warum passiert das überhaupt? Warum bemühen sich Männer am Anfang so sehr und dann hören sie plötzlich damit auf? Warum versprechen sie dir zuerst den Himmel und dann verschwinden sie langsam? In der Psychologie gibt es etwas, das nennt sich variable Verstärkung. Das ist ein sehr mächtiges Prinzip. Das wurde zum ersten Mal von einem Herrn B.F. Skinner beschrieben, also ein berühmter amerikanischer Verhaltenspsychologe. Der hat Experimente mit Tieren, also mit Tauben und Ratten gemacht und hat herausgefunden, dass das, was da gültig war, auch für Menschen gilt. Und zwar war das Prinzip, unvorhersehbare Belohnungen sind wirksamer als vorhersehbare Belohnungen. Und das ist der Grund, warum Spielautomaten süchtig machen, weil du weißt nie, wann der Jackpot kommt. Und genau deshalb spielt man weiter und weiter und weiter. Man kann nicht aufhören, weil vielleicht das nächste Mal, vielleicht gewinne ich das nächste Mal oder direkt danach. Und wenn ein Mann sich mal meldet und mal nicht, ist das das Gleiche. Wenn er mal aufmerksam ist und mal distanziert, mal liebevoll und mal kalt, mal ganz präsent und dann wieder verschwindet, dann aktiviert dieses Verhalten genau das gleiche System in deinem Gehirn. Du wirst nicht weniger interessiert, du wirst mehr interessiert, weil dein Gehirn ständig versucht herauszufinden, wie bekomme ich wieder diese gute Behandlung? Was muss ich tun, damit er wieder so ist wie am Anfang? Wie kann ich ihn wieder so aufmerksam machen wie beim ersten Date? Das ist jetzt keine Charakterschwäche von dir, das ist Biologie. Wir sind so programmiert, alle Menschen. Aber wenn du das Muster verstehst, dann kannst du anfangen, anders damit umzugehen. Dann kannst du aus dem Teufelskreis ausbrechen. Und es gibt noch ein zweites Prinzip, das Verstärkungslernen. Auch das kommt aus der Verhaltenspsychologie und das ist ganz einfach zu verstehen. Menschen wiederholen Verhalten, das belohnt wird, und sie hören auf mit Verhalten, das nicht belohnt wird. Das gilt für Kinder, die lernen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Das gilt für Erwachsene am Arbeitsplatz. Das gilt für jeden Menschen auf dem Planeten und auch für die meisten Tiere. Und das gilt auch für Beziehungen. Jedes Mal, wenn er sich tagelang nicht meldet und du dann trotzdem sofort verfügbar bist, wenn er dann endlich mal schreibt, dann lernt er etwas. Er lernt, ich muss mich nicht bemühen, sie ist eh da, egal was ich tue. Jedes Mal, wenn er respektlos ist und du das tolerierst, lernt er, das ist okay. Sie akzeptiert das, sie sagt nichts. Jedes Mal, wenn er andere Frauen erwähnt und du still bleibst, lernt er, sie lässt sich das gefallen. Sie ist nicht eifersüchtig oder sie traut sich nicht, was zu sagen. Jedes Mal, wenn er dich versetzt und du verständnisvoll bist statt wütend, lernt er, ihre Zeit ist nicht so wichtig. Ich kann machen, was ich will, die ist eh immer noch da. Und das ist keine Kritik an dir, überhaupt nicht. Aber das ist die Erklärung, weil die meisten Frauen so handeln, weil wir so erzogen wurden, weil wir denken, wenn ich nur geduldiger bin, wenn ich nur verständnisvoller bin, wenn ich nur mehr gebe, wenn ich nur netter bin, wenn ich weniger fordernd bin, dann wird er sich ändern. Dann wird er verstehen, was er an mir hat. Dann wird er sehen, wie toll ich bin. Dann wird er mich endlich so behandeln, wie ich es verdiene. Aber weißt du was? Menschen ändern sich nicht, weil wir mehr geben. Menschen ändern sich, wenn sich etwas an den Konsequenzen ihres Verhaltens ändert. Und das ist ein riesiger, gewaltiger Unterschied. Zurück zu Katharina. Die ersten Wochen mit Tobias waren wunderschön, ein absoluter Traum. Er hat sich jeden Tag gemeldet, morgens eine Nachricht mit guten Morgen, du Schöne, wie hast du geschlafen? Abends, wie war dein Tag? Erzähl mir alles. Zwischendurch, ich denke an dich, kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Er hat wirklich alles gemacht, er hat Dates geplant, hat sich wirklich Mühe gemacht, hat gute Restaurants rausgesucht, hat Karten für Konzerte besorgt, hat Ausflüge organisiert. Er hat kleine Geschenke geschickt, mal ein Buch für sie gekauft, das sie erwähnt hat, Blumen geschickt, einfach so ohne Anlass und hat ihr eine liebe Nachricht dazu geschrieben. Und Katharina war so glücklich wie schon lang nicht mehr. Sie hat ihrer besten Freundin am Telefon erzählt, hey, ich glaube, das ist der Richtige. Ich glaube, ich habe ihn endlich gefunden. Nach all den Jahren Warten und Herzschmerz, nach all den Enttäuschungen, nach all den falschen Männern, endlich der Richtige. Und dann, nach circa 6 Wochen, begann es sich zu ändern. Nicht plötzlich, aber so schleichend langsam, weißt du, so kaum merkbar am Anfang. Die Nachrichten wurden weniger. Statt jeden Tag, dann nur noch jeden zweiten Tag, dann jeden dritten, dann vergingen manchmal 4 Tage ohne ein Wort von ihm. Die Dates wurden seltener. Dann hat er immer öfter zu tun mit der Arbeit, dann hat das Kind wieder was, dann ein wichtiges Projekt, Termine, Stress. Das verstehst du doch, oder? Und Katharina hat sich halt eingeredet, das ist normal, am Anfang ist es immer intensiver, da hat man halt noch diese Schmetterlingsgefühle, die Aufregung, jetzt wird es halt realistischer, erwachsener, halt mehr Alltag, nicht? Das ist bei allen Paaren so, das bedeutet ja nicht, dass er mich weniger liebt, nicht? Eines Donnerstagabends, und sie erinnert sich noch genau, es war der 15. März, haben sie sich verabredet, um zu telefonieren, um 8 Uhr. Er hat es selbst vorgeschlagen, es war seine Idee. Er hat am Morgen geschrieben, freue mich auf unseren Anruf heute Abend. Um 19 Uhr noch eine Nachricht, bis gleich. Dann war es 20 Uhr, Katharina saß am Sofa, bereit zum Telefonieren, mit dem Handy in der Hand, nix. Sie starrt auf den Bildschirm, 20.15 Uhr, sie denkt sich, okay, er hat sich ein bisschen verspätet, nichts, ist ja kein Grund zur Sorge. 20.30 Uhr, noch immer nichts. Ja, vielleicht ist was dazwischen gekommen, vielleicht sein Sohn, die Arbeit, irgendwas, nicht. Dann 21 Uhr, sie schreibt ihm, hey, ist alles okay bei dir, ich warte. Keine Antwort. Die Nachricht wird sogar als gelesen angezeigt, aber es kommt keine Antwort. Ihr Herz beginnt zu rasen, dann wird es 22 Uhr, sie ruft an, es klingelt dreimal, viermal, fünfmal, geht nicht ran. 22.30 Uhr, sie ruft nochmal an, wieder nichts. 23 Uhr, sie schläft ein mit dem Handy in der Hand, erschöpft von einem Abend voller Warten und Grübeln und sich Sorgen machen. Und am nächsten Morgen kriegt sie eine Nachricht von ihm, frühmorgens, 6.30 Uhr, ein Satz, sorry, hatte gestern viel zu tun, war total im Stress mit einem Projekt, der Auftraggeber hat kurzfristig was geändert, war totales Chaos, lass uns ein anderes Mal telefonieren. Kuss-Emoji. Was macht Katharina? Sie atmet tief durch, sie schluckt ihre Enttäuschung runter, schluckt den Ärger runter, die Tränen, und sie sagt sich, okay, der hat ja viel Stress, ich muss verständnisvoll sein, so sind Beziehungen halt. Und sie schreibt zurück, kein Problem, verstehe ich, die Arbeit geht vor, wann hast du denn Zeit für mich? Genau in dem Moment passiert was Entscheidendes, weißt du, in dem Moment zeigt sie ihm was. Sie zeigt ihm, du kannst mich versetzen, du kannst unser Versprechen brechen. Du kannst mich einen ganzen Abend warten lassen, ohne dass du mir Bescheid sagen musst. Und ich werde verständnisvoll sein. Ich werde keine Konsequenzen sehen. Ich werde nicht mal sagen, dass mich das verletzt hat. Ich werde weiter verfügbar sein. Ich werde weiter auf dich warten. So, was ist denn mit Katharina passiert? Das erzähle ich dir gleich. Und ich will dir zuerst auch noch von Susanne erzählen. Das ist die zweite Geschichte. Susanne ist 47 Jahre alt, Ärztin, hat eine eigene Praxis für innere Medizin in einer Großstadt und sie hat 50 Patienten am Tag, manchmal mehr, also eine Frau, die Menschen jeden Tag hilft, die morgens um 6 Uhr aufsteht und abends um 8 nach Hause kommt, die kompetent ist, die erfolgreich ist, die von ihren Patienten geliebt und respektiert wird. Eine Frau, die Leben rettet. Und sie war 3 Jahre lang mit einem Mann zusammen, 3 Jahre. Und sein Name war Michael und er war Unternehmensberater, 52 Jahre alt, er war auch geschieden, 2 erwachsene Kinder aus der Ehe. Also auf dem Papier ein perfektes Match. Beide erfolgreich im Beruf, beide finanziell unabhängig, beide intelligent und gebildet, beide auf der Suche nach einer zweiten Chance im Leben, nach einer Liebe, die bleibt. Und weißt du, was Susannes größter Schmerz war in diesen 3 Jahren? Michael hat nie über eine gemeinsame Zukunft gesprochen. Nie. In 3 Jahren nicht. Nicht ein einziges Mal hat er gesagt, was wäre, wenn wir zusammenziehen. Er hat nie gefragt, wie stellst du dir unser Leben in 5 Jahren vor? Er hat nie gesagt, ich möchte mit dir alt werden, ich sehe uns zusammen in der Zukunft. Nie. Nicht ein einziges Mal. Am Anfang hat Susanne gedacht, okay, wir haben Zeit, wir müssen ja nichts überstürzen. Wir sind ja beide logischerweise vorsichtig geworden durch unsere Scheidungen. Und vielleicht will er sich ja mal zuerst sicher sein, bevor er sich festlegt. Das ist ja vernünftig. Das zeigt ja auch, dass er das Ganze ernst nimmt, dass er dieses Mal nichts falsch machen will. Nach einem Jahr hat sie dann angefangen, vorsichtig nachzufragen. Sie sind auf der Terrasse gesessen, es war ein schöner, warmer Sommerabend und sie hat so beiläufig gesagt, Michael, manchmal frage ich mich, wo das hier hinführt, wo wir in einem Jahr sein werden oder in 5 Jahren. Der hat sein Weinglas abgestellt, sie angeschaut und geantwortet, Susanne, kann man nicht einfach genießen, was wir haben? Es ist doch so schön. Warum muss immer alles definiert sein? Warum dieser Druck? Lass uns einfach den Moment leben. Okay? Nach 2 Jahren hat sie es dann direkter angesprochen. Sie hat gesagt, Michael, ich wünsche mir eine Zukunft mit dir. Ich wünsche mir, dass wir mehr teilen als ein paar Abende pro Woche. Ich wünsche mir ein gemeinsames Leben, zusammenwohnen, vielleicht verreisen, einen Alltag miteinander. Und er hat geseufzt und hat gesagt, du weißt doch, ich brauche meine Freiheit. Ich war mal verheiratet, das war ein Fehler, ich habe mich da gefangen gefühlt. Ich will nicht wieder in diese Falle tappen, versteh das bitte. Es geht mir so gut, wie es jetzt ist. Und Susanne hat das akzeptiert und sie hat sich eingeredet. Ja, er hatte schlechte Erfahrungen gemacht, seine Ex war schwierig, die Scheidung war so traumatisch für ihn, er braucht halt einfach nur Zeit, er wird sich schon noch öffnen. Eines Tages wird er bereit sein, ich muss nur geduldig sein. Und sie hat gewartet, geduldig, verständnisvoll, liebevoll, 3 Jahre lang. Aber dann gab es noch was anderes, und zwar etwas, was sie wirklich fast verrückt gemacht hat. Etwas, das sie nachts wach gehalten hat, das ihr im Magen gelegen ist wie ein Stein, und zwar die anderen Frauen. Die Kollegin, mit der er so gut kann, die versteht meinen Humor, hat er mal gesagt, mit der kann er so gut reden. Die Ex, die ihm manchmal schreibt, weil sie sind ja Freunde geblieben, hat er gesagt. Ist ja auch ganz normal nach so vielen Jahren. Die neue Mitarbeiterin, die so lustig ist, die bringt frischen Wind ins Team, hat er gesagt. Und manchmal gehen sie zusammen Mittagessen, weil sie ist wirklich nett. Er hat nie etwas getan, also zumindest nichts, was Susanne beweisen konnte. Es gab keine Affäre nach ihrem Wissen, keinen Betrug, also nichts Konkretes, was sie jetzt, muss ich wirklich sagen, hätte können, da stimmt was nicht. Aber sie hatte dieses Gefühl, dieses unangenehme Bauchgefühl, das Gefühl, nicht zu genügen oder nicht die Einzige zu sein oder austauschbar zu sein, eine von vielen Optionen zu sein. Eines Abends waren sie dann essen bei ihrem Lieblingsitaliener und sie trinken Wein. Das Essen war super, wunderschöner Abend. Die Kerzen flackern leise, italienische Musik im Hintergrund. Und Michael erzählt von einem Arbeitskollegen, der sich gerade von seiner Frau getrennt hat. Nach 20 Jahren Ehe, 2 Kinder, ein Haus, ein wunderschönes Haus mit Garten, alles weg. Traurige Geschichte, sagt Susanne. Und dann ganz plötzlich sagt er diesen Satz, diesen einen Satz, den Susanne niemals vergessen wird. Der hat sich ins Gedächtnis eingebrannt. Und zwar sagt er dann zu ihr, der hat wahrscheinlich auch endlich kapiert, dass man sich nicht festlegen muss. So viele Optionen da draußen heutzutage, warum sollte man sich auf eine beschränken, ist doch albern. Und dabei lacht er, nippt an seinem Wein, als wäre das alles ein Witz, als wäre das das Lustigste auf der Welt. Und Susanne spürt, wie ihr Herz stehen bleibt und wie ihre Kehle eng wird und sich ihr Magen zusammenzieht. Und sie fragt ihn, und dabei zittert ihre Stimme, und sie versucht ruhig rüberzukommen, aber sie schafft es kaum, und sagt sie, meinst du, das gilt auch für dich, für uns? Und er lacht, er schüttelt den Kopf, nimmt noch einen Schluck Wein und dann sagt er so beiläufig, komm, sei nicht so empfindlich, das war doch nur ein Witz, ein dummer Scherz, kannst du nicht mal Spaß verstehen, entspann dich doch mal, Susanne. Okay. Ganz kurz, meine Liebe, bevor wir weitermachen, wenn du in deine Seelenpartnerbeziehung kommen möchtest, in eine erfüllende, glückliche Beziehung und nicht weißt, wie du da hinkommst, die meisten wissen nicht wie, nicht? Man wünscht sich das, man schreibt sich das auf, aber dann ist die Frage, wie kriege ich das in mein Leben? Und dazu habe ich eine Lösung, nämlich das Glückliche Beziehung jetzt Mentoring-Programm. Und da begleiten wir dich persönlich jede Woche, solange bis du dein Ziel erreicht hast, mit Erfolgsgarantie, meine Liebe. Gut, aber mehr dazu findest du direkt, wenn du mit uns sprichst. Wir haben einen Link unter dem Podcast in den Notizen. Da kannst du dir ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen und alles darüber erfahren, wie leicht und wie schnell du, egal wo du jetzt gerade stehst, mit deinem Seelenpartner in eine richtige, glückliche, erfüllende, dauerhafte Beziehung kommst. Also klick da unten, hör dir das an und dann freue ich mich, dich auf deinem Weg zu begleiten. Was dann passiert ist, erzähle ich dir gleich, aber jetzt müssen wir über was Wichtiges sprechen, und zwar über das, was in deinem Kopf passiert, wenn ein Mann dich so behandelt, über die Psychologie, die dahinter steckt. In der Bindungstheorie, die in den 50er Jahren von John Bowlby und Mary Ainsworth entwickelt wurde, gibt es verschiedene Bindungsstile, das kennst du bestimmt. Und diese Bindungsstile entwickeln sich in der frühen Kindheit, in den ersten Lebensjahren, in der Beziehung zu unseren Eltern oder halt zu unseren primären Bezugspersonen. Und sie beeinflussen unser gesamtes Beziehungsleben, also unser ganzes Leben lang, außer man ändert es bewusst, aber es beeinflusst, wie wir lieben und wie wir uns verhalten, wenn wir uns verletzlich fühlen, wie wir mit Nähe und Distanz umgehen. Ein sicher gebundener Mensch kann Nähe zulassen und gleichzeitig unabhängig sein. Der kann, fühlt sich wohl in einer Beziehung, kann aber auch gut alleine sein und vertraut darauf, dass er liebenswert ist und dass ihm andere wohlgesonnen sind und denkt, dass die Welt ein sicherer Ort ist. Und wenn jetzt der Partner mal einen schlechten Tag hat, dann denkt dieser Mensch nicht sofort, er liebt mich nicht, sondern er denkt, hey, der andere hat einen schlechten Tag. Das hat nichts mit mir zu tun. Der vermeidend gebundene Mensch, also der Bindungsängstler, hat Schwierigkeiten mit Nähe. Der zieht sich bei zu viel Intimität zurück und braucht Freiraum und fühlt sich ganz schnell eingeengt. Und hat in der Kindheit gelernt, ich kann mich nur auf mich selber verlassen. Andere Menschen enttäuschen mich. Nähe ist gefährlich. Es ist besser, ich halte Abstand. Und es ist besser, ich brauche niemanden. Und dann gibt es auch den ängstlich ambivalenten Bindungsstil. Menschen mit diesem Bindungsstil haben eine tiefe Sehnsucht nach Nähe und wünschen sich nichts mehr als Verbindung, als Sicherheit und die Gewissheit, geliebt zu werden. Aber gleichzeitig haben sie riesengroße Angst, riesige Angst, verlassen zu werden. Die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, ersetzt zu werden. Und sie sind ständig auf der Suche nach Bestätigung, analysieren jede Nachricht, jedes Wort, jede Pause, jedes Emoji, jede Verzögerung in der Antwort. Und fragen sich dann ständig, liebt er mich noch? Habe ich was falsch gemacht? Warum antwortet er nicht sofort? Warum hat er heute weniger geschrieben? Warum schreibt er einfach nur okay? Weißt du, was passiert, wenn eine Frau mit ängstlichem Bindungsstil auf einen Mann mit vermeidendem Bindungsstil trifft? Es entsteht eine Dynamik, und zwar eine schmerzhafte, erschöpfende Dynamik. Eine Dynamik, bei der am Ende niemand gewinnt. Sie sucht Nähe, er zieht sich zurück, sie braucht Bestätigung, er fühlt sich eingeengt. Sie versucht noch mehr, noch liebevoller zu sein, noch verständnisvoller und er distanziert sich noch weiter. Und umso mehr sie gibt, desto weniger bekommt sie. Je mehr sie sich bemüht, desto mehr zieht er sich zurück. Und das ist ein endloser, schmerzhafter Kreislauf. Und das Verrückte ist daran, diese Dynamik fühlt sich so vertraut an. Die Dynamik aktiviert alte Muster, Muster aus der Kindheit, die tief in uns verankert sind, von denen wir oft gar nicht bewusst wissen. Das sind Muster, die sagen, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden. Liebe ist nicht selbstverständlich. Ich muss mir Liebe verdienen. Ich muss mehr geben. Ich muss perfekt sein. Ich bin nicht genug, so wie ich bin. Ich muss mir Liebe erarbeiten. Zurück zu Katharina. Sie hat nach diesem verpassten Telefonat genau das gemacht, was die meisten Frauen in ihrer Situation machen würden. Sie war verständnisvoll, sie war geduldig, sie hat sich angepasst. Wochen vergingen, Monate, sie hat ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, er konnte sich melden, wann er wollte, weil sie hatte ja immer Zeit. Er konnte Dates kurzfristig absagen, sie hat das verstanden, Arbeit ist wichtig, hat sie gesagt. Das Kind braucht ihn manchmal. Er konnte sie tagelang ignorieren und sie hat ihm geschrieben, alles gut bei mir, ich weiß ja, dass du gerade viel um die Ohren hast, mach dir keinen Stress. Und mit jeder Woche fühlte sich Katharina schlechter, unsicherer, kleiner. Die Frau, die im Büro Präsentationen vor 100 Leuten hält, die Frau, die millionenschwere Marketingkampagnen verantwortet, die vor dem Vorstand argumentiert, ohne mit der Wimper zu zucken, die Frau sitzt abends allein am Sofa mit zitternden Händen und wartet auf eine Nachricht von einem Mann, der nicht mal genug Respekt und Höflichkeit hat, um pünktlich anzurufen. Dann hat sie angefangen, ihr eigenes Leben zu vernachlässigen. Alles hat sich nur noch um ihn gedreht. Sie hat nur noch gegrübelt, gewartet, gehofft, analysiert. Sie hat schlechter geschlafen. Sie ist mitten in der Nacht aufgewacht, hat immer wieder aufs Handy geschaut und nichts. Und dann ist sie wachgelegen und dann hat gewartet und nachgedacht, warum meldet er sich nicht? Was habe ich falsch gemacht? Und hat sich selber hinterfragt, bin ich zu viel, bin ich zu fordernd, bin ich zu anhänglich, bin ich zu wenig, bin ich zu langweilig, bin ich zu uninteressant, was stimmt nicht mit mir? Und dann kam sie zu uns ins Coaching. In der ersten Coachingstunde saß sie mir gegenüber, eine super elegant, schön gekleidete Frau, intelligent, aber sie war so müde und traurig und leer und da war die Lebendigkeit war ganz verloren, kein Funkeln, sie war einfach nur erschöpft. Und dann sagte sie diesen Satz, den ich nie vergessen werde. Sie hat gesagt, Petra, ich erkenne mich selbst nicht mehr. Ich war mal eine starke Frau. Ich war mal selbstbewusst. Ich war mal unabhängig. Ich war mal jemand, der wusste, was sie wert ist. Was ist aus mir geworden? Wer bin ich geworden? Und das war schmerzhaft, aber das war der Wendepunkt. Das war nicht die Erkenntnis, dass er sich ändern muss, sondern die Erkenntnis, dass sie sich selber verändert hat, dass sie sich kleiner gemacht hat, dass sie ihre eigenen Standards aufgegeben hat, dass sie ihre Würde, ihre Selbstachtung, ihren Wert verloren hatte für einen Mann, der nicht mal pünktlich anrufen kann. Und wir haben dann in den kommenden Wochen und Monaten sehr, sehr viel an den Bindungsmustern gearbeitet und an ihren Glaubenssätzen, an ihrem Selbstwert. Und sie hat verstanden, dass diese ständige Verfügbarkeit keine Stärke ist und keine Liebe ist, sondern Angst. Angst, ihn zu verlieren, Angst, allein zu sein, Angst, nicht zu genügen. Und dann hat sie angefangen, ihr Leben wieder zu leben. Aber nicht als Strategie, um ihn zu bekommen, sondern für sich selber, weil sie es verdient hat, weil ihr Leben mehr ist als warten auf einen Mann. Sie hat ihre Freundschaften wiederbelebt, hat ihre Mädels wieder angerufen, die sie monatelang vernachlässigt hat wegen den vielen Sorgen. Sie hat ein neues Hobby angefangen, töpfern, mit den Händen arbeiten, etwas erschaffen, einfach wieder sich erden. Und sie hat angefangen, wieder Sport zu machen. Und das war nicht, um abzunehmen, um ihm zu gefallen, sondern weil es ihr gut tut. Und sie hat angefangen, sich selber wieder wichtig zu nehmen. Und was war mit Tobias? Der Mann, der sich immer nur dann gemeldet hat, wenn es ihm gepasst hat. Eines Tages, pass auf, Freitagnachmittag schreibt er ihr plötzlich wieder. Wie üblich, nicht? Er war tagelang Funkstille und er schreibt, hey, wie geht's dir? So lange nicht gehört. Hast du am Wochenende Zeit? Wir könnten was zusammen machen, vielleicht ins Kino oder essen gehen. Katharina, die früher sofort alles abgesagt hätte, die alle ihre Pläne umgeschmissen hätte für ihn, hat einfach zurückgeschrieben, dieses Wochenende bin ich leider beschäftigt, ich habe Pläne mit meinen Freundinnen. Das war's. Keine Erklärung, keine Entschuldigung, kein Vorschlag für einen Alternativtermin. Kein, ja, aber nächste Woche hätte ich Zeit. Nein, einfach ganz klar, direkt, freundlich, aber bestimmt. Seine Reaktion, nach einer Stunde hat er geantwortet, oh okay, mit wem denn, was macht ihr? Katharina hat gar nicht darauf reagiert. Sie hat ihr Handy weggelegt, ist zum Töpferkurs gegangen, hat den Abend genossen und am nächsten Tag hat sie ihm geschrieben, es war so schön gestern, wir haben zusammen gekocht und Wein getrunken und gelacht, lange nicht mehr so einen schönen Abend gehabt. Weißt du, was passiert ist? Tobias hat angefangen nachzudenken, weil zum ersten Mal seit Monaten hat sie eine Grenze gesetzt. Er hat sich überlegt, was macht sie, mit wem ist sie unterwegs? Braucht sie mich nicht mehr? Bin ich ihr nicht mehr wichtig? Hat sie vielleicht jemand anderen kennengelernt? Und dann hat er wieder angefangen, sich zu bemühen, sich wirklich zu bemühen. Er hat ein Date geplant, ein richtiges Date, ein Restaurant, das sie mal erwähnt hatte, dass sie gern probieren würde. Hat er reserviert, hat sich Zeit genommen, hat sich wirklich, wirklich Mühe gemacht, hat sogar Blumen mitgebracht. Und er war pünktlich. Er hat ihr zugehört. Und das wirklich Interessante, Bemerkenswerte war, Katharina war plötzlich nicht mehr so sicher, ob sie ihn überhaupt noch will. Weil sie sich verändert hat, weil sie sich selber wiedergefunden hat und weil sie sich wieder mit ihren eigenen Augen sah, nicht mehr durch seine. Und dieser Mann, der mal so wichtig war, der passt plötzlich irgendwie gar nicht mehr so gut zu ihr. Seine Unzuverlässigkeit der Vergangenheit störte sie noch und sie hat sich gefragt, kann ich ihm jemals wieder vertrauen? Will ich einen Mann, bei dem ich mich erst zurückziehen musste, damit er sich bemüht? Was sagt das über unsere Zukunft aus? Und das ist vielleicht die größte Erkenntnis von allen. Wenn du dich veränderst, wenn du wieder zu dir selber findest, verändert sich alles um dich herum. Und manchmal bedeutet das, dass er sich ändert. Manchmal bedeutet das, dass du plötzlich klar siehst und erkennst, er ist gar nicht der Richtige für mich. Beides ist ein Gewinn. Beides bringt dich näher zu dem Leben, das du wirklich verdienst und zu der Beziehung, die du wirklich verdienst. Zurück zu Susanne. Erinnerst du dich an den Abend im Restaurant, der Satz über die vielen Optionen und sein Lachen, die Tränen, die sie runtergeschluckt hat? Nach diesem Abendessen, nach diesem Satz ist etwas in Susanne zerbrochen. Aber nicht so, wie du vielleicht denkst, also nicht ihr Herz ist zerbrochen, ihre Illusion ist zerbrochen. Die Illusion, die sie 3 Jahre lang aufrechterhalten hat, dass er sich schon noch ändern wird, dass er nur Zeit braucht, dass 3 Jahre Geduld und Verständnis irgendwann belohnt werden. In der Nacht hat sie kaum geschlafen, aber nicht, weil sie traurig war, sondern weil sie nachgedacht hat, und zwar ganz klar. Und zum ersten Mal seit 3 Jahren ohne die rosarote Brille. Und sie hat sich gefragt, was mache ich hier eigentlich? 3 Jahre meines Lebens mit einem Mann, der mir nicht mal sagen kann, dass er eine Zukunft mit mir will. mit einem Mann, der von Optionen spricht, wie von Waren im Supermarkt. Und am nächsten Morgen hat sie mir eine Nachricht geschrieben. Sie hat lange überlegt, viele Sätze geschrieben, wieder gelöscht. Und am Ende war das ganz kurz, klar und direkt. Sie hat geschrieben, ich habe gestern viel nachgedacht. Ich möchte eine Partnerschaft mit Zukunft. Wenn du das nicht willst, dann sollten wir getrennte Wege gehen. Ihr Herz hat gerast, als sie das abgeschickt hat. 3 Jahre und 3 Sätzen auf den Punkt gebracht. Seine Antwort kam nach einer Stunde. Komm, das war doch nicht so gemeint, du übertreibst, lass uns reden. Susanne hat nicht geantwortet. Aber nicht, weil sie ihn jetzt bestrafen wollte, sondern weil sie wusste, reden würde nichts ändern. Sie haben 3 Jahre lang geredet. 3 Jahre lang hat sie alles erklärt. 3 Jahre lang hat sie gehofft. Es wurde ja nicht besser. Und 2 Tage später stand er vor der Tür mit einem riesigen Blumenstrauß und sein Gesicht voller Sorge. Zum ersten Mal sah er besorgt aus, wirklich besorgt. Und er sagt, bitte, lass mich rein, lass mich erklären. Und sie hat ihn reingelassen, die Blumen genommen, hat sich hingesetzt und zugehört. Er hat geredet 1 Stunde lang von seiner Angst vor Bindung, von seiner gescheiterten Ehe, dem Trauma der Scheidung, von seinen Eltern, die sich haben scheiden lassen, als er 8 war, von seiner Unsicherheit und auch von seiner Liebe zu ihr. Und als er fertig war, hat Susanne etwas gesagt, das sie noch nie in ihrem Leben gesagt hat. Sie sagt, Michael, ich verstehe das alles, ich verstehe deine Angst, ich verstehe deine Geschichte, jeder hat eine Geschichte, aber meine Geschichte zählt auch. Und in meiner Geschichte möchte ich einen Mann, der sich für mich entscheidet. Nicht trotz seiner Angst, sondern mit seiner Angst. Ich brauche mehr als Worte, ich brauche Taten und ich brauche Zeit, um zu sehen, ob du das wirklich meinst, ob es diesmal anders ist. Das war vor 8 Monaten. Heute sind die beiden verlobt. Und das nicht, weil Susanne jetzt irgendwie was vorgespielt hat, sondern weil sie ihm gezeigt hat, dass sie es ernst meint, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind, dass sie nicht für immer warten wird und dass sie auch ohne ihn leben kann und wird, wenn es sein muss. Aber ich musste auch noch was Wichtiges sagen. Nicht jeder Mann entscheidet sich dann für dich. Manche Männer sind nicht bereit. Manche Männer werden nie bereit sein. Manche Männer wollen wirklich keine echte Beziehung. Und weißt du was? Das ist auch eine Antwort. Es ist eine schmerzhafte Antwort, aber es ist eine Antwort, die dir erlaubt, weiterzugehen. Eine Antwort, die dich frei macht. Frei für einen Mann, der wirklich bereit ist. Frei für eine Liebe, die du wirklich verdienst. Und zum Schluss möchte ich dir noch von Marina erzählen, die 3. Geschichte. Marina ist 51 Jahre alt, Unternehmensberaterin für eine internationale Firma, hat 2 gescheiterte Ehen hinter sich. Die 1. Ehe endete nach 5 Jahren, er ist einfach gegangen. Eines Tages kam er von der Arbeit und sagte, ich habe jemand anderen kennengelernt. Und die 2. Ehe endete nach 8 Jahren und diesmal ist sie gegangen, weil sie seine emotionale Abwesenheit einfach nicht mehr ertragen konnte. 2 Versuche, 2 riesige Enttäuschungen. Und als Marina zu mir kam, hat sie etwas gesagt, das mich sehr berührt. Hat sie gesagt, Petra, ich verstehe es nicht. Ich habe alles getan. Ich war die perfekte Ehefrau, die perfekte Partnerin. Ich habe gegeben und gegeben und gegeben und trotzdem bin ich 2-mal gescheitert. Was mache ich falsch? Und sie hat ja dann wieder einen Mann kennengelernt, Thomas, 54, Geschäftsführer. Attraktiver Mann, erfolgreich, charmant. Und natürlich am Anfang, wie immer, nicht erst Prince Charming, hat sie zum Essen eingeladen, die ständig wunderschönen Restaurants, hat Wochenendtrips geplant nach Florenz, nach Wien, nach Barcelona, hat ihr Blumen geschickt und hat ihr das Gefühl gegeben, die einzige Frau auf der Welt zu sein. Und dann, wie immer nicht, nach circa 3 Monaten ist auch in dieser Beziehung genau das Gleiche passiert, diese schleichende Veränderung. Nachrichten werden weniger, die Antworten werden kürzer, die Wochenendtrips hören plötzlich auf, weil er ist dauernd beschäftigt und im Stress, und ist immer irgendwo anders mit seinen Gedanken. Und Marina kannte das Muster, weil sie hat das in den beiden Ehen genauso erlebt. Zuerst die Begeisterung und dann dieses langsame Abkühlen. Und sie tat das, was sie immer getan hat, das, was sie gelernt hatte, das, was sie für richtig hielt. Sie gab mehr, sie schrieb öfter, sie machte mehr Vorschläge. Wollen wir nicht wieder mal essen gehen? Ich könnte kochen, wenn du magst. Ich habe am Wochenende nichts vor, falls du Zeit hast und so weiter, nicht? Und sie versuchte interessanter zu sein und lockerer und unkomplizierter und versuchte die Frau zu sein, die er am Anfang so toll gefunden hatte. Aber diesmal, und das war der entscheidende Unterschied, hatte sie schon angefangen mit Coaching. und sich mit ihren Mustern zu beschäftigen. Im Coaching hat sie angefangen zu verstehen, warum sie immer dieselben Männer anzieht und warum sie dann immer bei diesen Männern dieselben Fehler macht. Vor allem, wenn ein Mann weniger gibt, warum sie immer in derselben Falle landet. Und dann hat sie was getan, was sie noch nie in ihrem Leben getan hat. Das hat sich anfangs für sie ganz falsch angefühlt, ganz ungewohnt, war total gegen ihren Instinkt, gegen alles, was sie für richtig hielt. Sie hat aufgehört, mehr zu geben. Also nicht, dass sie Schluss gemacht hat, aber sie hat aufgehört, um seine Aufmerksamkeit zu kämpfen. Sie hat aufgehört, sich zu verbiegen. Sie hat sich zurückgelehnt. Sie hat aufgehört, ihm dreimal am Tag zu schreiben. Sie hat aufgehört, jeden Abend verfügbar zu sein. Sie hat aufgehört, ihre eigenen Pläne für ihn abzusagen. Und stattdessen hat sie angefangen, ihr eigenes Leben wieder zu leben. Ist mit ihren Freundinnen ausgegangen, hat einen Tanzkurs angefangen, den sie immer schon mal machen wollte, hat ein neues Projekt bei der Arbeit übernommen, das sie fordert und begeistert, hat angefangen, wieder Zeit mit sich selber zu verbringen, zu lesen, spazieren zu gehen, einfach zu leben. Und du kannst dir vorstellen, was passiert ist. Thomas hat es bemerkt. Nicht sofort, aber nach circa 2 Wochen, weil Männer brauchen mir ein bisschen. Und plötzlich kamen die Nachrichten wieder. Plötzlich wollte er sich wieder treffen. Plötzlich fragte er, ist alles okay bei dir? Du wirkst so anders, so distanziert. Marina hat etwas gemacht, was sie eigentlich nicht machen wollte. Aber sie hat sich zurückgehalten. Sie ist nicht sofort gesprungen. Sie war nicht sofort verfügbar. Sie hat einfach gesagt, ich bin gerade beschäftigt. Lass uns nächste Woche reden. Thomas war total verwirrt. Diese Marina kannte er nicht, das ist eine neue Marina, die hat ein eigenes Leben, die wartet nicht auf seinen Anruf, die sagt plötzlich nein. Und zum ersten Mal in dieser Beziehung hat er angefangen, sich wirklich zu bemühen. Also wieder jetzt, nicht nach der Anfangsphase, er hat Blumen geschickt. Er hat ein Wochenende im Wellnesshotel geplant, von sich aus als Überraschung. Und er hat angefangen, über die Zukunft zu sprechen. Wo siehst du uns in einem Jahr? Was wäre, wenn wir im Sommer gemeinsam verreisen? Das ist keine Manipulation, was Marina gemacht hat. Das ist Würde, Selbstrespekt. Sie hat aufgehört, sich selber aufzugeben. Sie hat aufgehört, ihre eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Sie hat angefangen, sich selber genauso wichtig zu nehmen wie ihn. Und das hat alles verändert. Und ich will dir zum Schluss noch was mitgeben. Etwas, was ich in meiner Arbeit immer wieder sage. Du bist nicht dafür verantwortlich, wie er dich behandelt. Aber du bist dafür verantwortlich, was du akzeptierst. Jedes Mal, wenn er respektlos ist und du bleibst, sendest du eine Botschaft an ihn und an dich selber. Und die Botschaft ist, ich bin nicht mehr wert, ich verdiene nicht mehr. Aber es geht auch anders. Jedes Mal, wenn du sagst, das akzeptiere ich nicht, meine Zeit ist wertvoll, sendest du eine neue Botschaft. Und die Botschaft lautet, ich bin es wert. Und das ist der Schlüssel zu Respekt und Begehren. Mehr bei sich selber zu sein. Also fang heute damit an und frag dich, was akzeptiere ich gerade, das ich eigentlich nicht akzeptieren will? Und dann triff eine kleine Entscheidung für dich. Vielleicht ist es die Entscheidung, nicht sofort zu antworten oder ihm ehrlich zu sagen, dass dich das verletzt. Kleine Schritte. Aber jeder kleine Schritt bringt dich wieder näher zu der Frau, die du eigentlich bist. Meine Liebe, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Königinnen-Talk, teile ihn mit einer Freundin, die das hören sollte und lade dir die Episode herunter, damit du sie immer wieder anhören kannst, wenn du sie mal brauchst. Ich bin Petra Fürst und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, sei gut zu dir, denn du bist es wert.